Weißt du, also normalerweise, wenn wir hier über Hochleistungsteams sprechen oder über Führungskräfte und den Umgang mit plötzlichen Krisen, dann haben wir ja sofort diese typischen sterilen Bilder im Kopf.
Ja, absolut.
So Vorstandsetagen, vollgeschriebene Whiteboards in so klimatisierten Konferenzräumen oder vielleicht noch das hochtechnologisierte Cockpit von einem Passagierflugzeug.
Man erwartet da ja immer so eine gewisse Vorhersehbarkeit.
Genau, eine sehr saubere, strukturierte Umgebung, in der eigentlich, also in der Theorie, alles nach Plan laufen sollte. Da schwingt halt immer diese Illusion von totaler Kontrolle mit, ne?
Ja, es gibt dicke Handbücher, es gibt Notfallprotokolle für alles. Alles ist wunderbar messbar, kategorisiert und in irgendwelchen Diagrammen erfasst.
Richtig.
Und das gibt uns im Alltag natürlich ein enormes Gefühl von Sicherheit, auch wenn, und das wissen wir beide, diese Sicherheit oft ziemlich trügerisch ist.
Genau das ist der Punkt. Aber sobald du das feste Land verlässt und dich quasi auf das offene Wasser begibst, ist dieser ganze schöne Plan einfach absolute Makulatur. Und damit, schön, dass du wieder dabei bist bei unserer heutigen Tiefenanalyse.
Hallo, auch von mir.
Wir schauen uns heute nämlich eine Umgebung an, die wirklich das exakte Gegenteil von vorhersehbar ist. Wir haben für unseren heutigen ausführlichen Blick in die Welt der Teamdynamik eine Quelle vorliegen, die also auf den ersten Blick wirkt, die völlig unkonventionell.
Ja, das kann man so sagen.
Es ist nämlich kein Management-Bestseller, den du dir am Flughafen kaufst, und es ist auch keine trockene akademische Studie.
Und genau das, also was diese Quelle so unglaublich wertvoll macht, ist halt ihre raue Authentizität. Nichts daran wurde für irgendein externes Publikum glattgebügelt oder poliert.
Richtig, wir haben hier tatsächlich ein originales, ganz privates Segellogbuch vorliegen, das dokumentiert ein sogenanntes Kurzskippertraining auf der Segeljacht Kalami Star. Das ist eine Bavaria 37. Das Ganze fand vom 2. bis zum 5. Mai 2025 in der Ostsee statt. Und der Grund, warum du als Zuhörer da jetzt unbedingt dranbleiben solltest, ist eigentlich simpel. Es geht hier nicht einfach nur um ein paar Seemannsknoten oder lustige Urlaubsanekdoten.
Nee, absolut nicht.
Das Logbuch entpuppt sich als eine unfassbar dichte Fallstudie. Wir beobachten hier echte Führung unter enormem Druck. Wir sehen den Umgang mit wirklich bizarren Krisen. Und vor allem beantwortet es die Frage, wie eine völlig zusammengewürfelte Gruppe von Individuen überhaupt erst zu einem echten Team verschmilzt.
Genau. Wir bekommen hier nämlich ein komplett geschlossenes System präsentiert. Also, ein Boot ist im Grunde, das ist ein schwimmendes Labor für Gruppendynamik.
Ja, du kommst ja nicht weg.
Richtig. Man kann sich einfach nicht aus dem Weg gehen. Jede Entscheidung hat unmittelbare physische Konsequenzen und die Natur, also das Wetter, gibt knallhart den Takt vor.
Lass uns mal ganz kurz die Charaktere von diesem schwimmenden Labor vorstellen, damit man so ein Bild vor Augen hat. Also, da ist zunächst mal Ralf, er ist der Skipper,
Der Chef an Bord.
der am Ende die juristische und moralische Verantwortung für alles trägt. Dann haben wir Markus. Der wird im Logbuch voller Stolz als der beste Moses 2023 bezeichnet.
Also quasi der Vorzeigematrose.
Richtig. Und sein bester Kumpel Frank ist ebenfalls an Bord. Das ist eher so ein Mann der Tat, der uns später noch in einer sehr, ich sag mal, speziellen Rolle begegnen wird.
Oh ja.
Und schließlich haben wir Hans-Jürgen. Interessanterweise trägt er den Spitznamen Uschi. Er ist eigentlich ein Neuling auf genau diesem Boot, bringt aber wohl reichlich rheinische Segelerfahrung mit, was natürlich sofort so eine ganz eigene Dynamik in die Gruppe bringt.
Ja, das ist eigentlich eine ganz klassische Mischung. Du hast Autorität, du hast Erfahrung, Enthusiasmus und eben auch die nötige Portion Reibungsfläche. Und das ist der Nährboden für alles, was danach passiert.
Aber jetzt kommt's. Interessanterweise beginnt dieser erste Stresstest für die Crew gar nicht auf dem stürmischen Meer, sondern an einem denkbar unspektakulären Ort.
An Land, ja?
Genau. Die Crew trudelt an Land ein und der allererste Abend findet in einem Restaurant statt, das Camino. Der Chef dort heißt Josef, man bestellt gemütlich Essen, das Bier steht auf dem Tisch. Und was macht der Skipper?
Er holt das Flipchart raus.
Ja. Bevor auch nur ein einziger Fuß auf schwankenden Boden gesetzt wird, holt der mitten im Restaurant ein Flipchart hervor. Er fängt an, seltsame Hafenmanöver aufzuzeichnen. Also er spricht von Dingen wie rückwärts in die Box und hochkant ins Päckchen.
Herrlich.
Und diese Trockenübung, die geht am nächsten Morgen gnadenlos weiter. Anstatt dass da Euphorie aufkommt und man direkt die Segel hisst, setzt der Skipper am nächsten Tag eine zweistündige, geradezu minutiöse Sicherheitseinweisung an.
Das ist genau der Moment, in dem die meisten Freizeitsportler innerlich komplett abschalten würden, weil es sich nach reiner trockener Bürokratie anfühlt.
Es liest sich auch extrem bürokratisch. Also das Logbuch listet das haarklein auf. Die Zerlegen der Rettungswesten, die kriechen in irgendwelche Ecken, um die trockene Bilge zu prüfen. Sie testen die elektrische und die manuelle Bilgenpumpe.
Mhm.
Sie gehen die komplette Funkanlage durch, die IPAP, also diese Notfunkbarke zur Satellitenortung, dann den Radartransponder, das komplette Instrumentenpanel. Und zum Schluss gibt es noch einen umfangreichen Maschinencheck.
Ein volles Programm.
Ja. Also lass uns das mal aufdröseln. Für mich klingt das exakt wie dieses super trockene Onboarding an deinem allerersten Arbeitstag im neuen Büro. Du kennst das, wenn dir jemand 2 Stunden lang monotone Prozesse erklärt.
Ja, wie der Drucker funktioniert und wo die Feuerlöscher hängen.
Genau. Und wie man Spesen abrechnet. Nur, dass hier der Konferenzraum extrem schaukelt und es im Zweifelsfall halt wirklich um Leben und Tod geht.
Das ist ein toller Vergleich. Und diese Beobachtung mit dem Onboarding, die greift eigentlich einen ganz zentralen Punkt aus der Kognitionspsychologie auf. Was hier faszinierend ist, was der Skipper hier eigentlich betreibt, ist das radikale Management von kognitiver Überlastung.
Okay, wie meinst du das?
Wir müssen uns mal klar machen, was im menschlichen Gehirn passiert, wenn echte Gefahr droht. Stell dir mal vor, du bist da draußen auf der Ostsee. Das Wetter kippt plötzlich.
Okay.
Der Wind heult, ohrenbetäubend. Das Boot kränkt, also es neigt sich extrem zur Seite. Dir spritzt eisiges Wasser direkt ins Gesicht. Und vielleicht kämpfst du auch schon so ein bisschen mit aufkommender Seekrankheit.
Puh, also da würde mein Gehirn wahrscheinlich ohnehin nur noch auf Notstrom laufen.
Ja, und genau das ist der physiologische Mechanismus. Dein Körper flutet in dem Moment das ganze System mit Adrenalin und Cortisol. Du gerätst in diesen typischen Fight-or-Flight-Zustand.
Kampf oder Flucht.
Richtig. Der präfrontale Kortex, also der Teil unseres Gehirns, der für logisches, komplexes Denken und das Verarbeiten von neuen Informationen zuständig ist, der wird quasi einfach gedrosselt. Die ganze Energie geht nur noch in die reinen Überlebensinstinkte.
Wahnsinn.
Und wenn genau in diesem Moment Wasser in das Boot schießt, hast du buchstäblich keine neuronalen Kapazitäten mehr frei, um das abstrakte Konzept von so einer manuellen Bilgenpumpe zu verstehen.
Verstehe. Das heißt, wenn ich da in Panik bin und mir ruft jemand zu, hey, mach mal den Schalter da drüben an und dreh das Ventil auf, dann höre ich im schlimmsten Fall nur noch Rauschen.
Völlig richtig. Erklärungen funktionieren in echten Krisen einfach nicht mehr. Deshalb verlegt dieser Skipper die gesamte kognitive Schwerstarbeit ja ganz bewusst in den sicheren Raum.
Aha.
An das Flipchart bei Yusuf im Restaurant und eben an das ruhige Dock am nächsten Morgen. Er antizipiert diesen Stressfaktor, das mentale Modell von diesem Boot, die ganzen Handgriffe, die Theorie, all das muss im sicheren Hafen einfach ins Muskelgedächtnis übergehen.
Damit man nicht mehr nachdenken muss.
Genau. Wenn der Stresspegel draußen auf dem Wasser explodiert, darf die Crew einfach nicht mehr überlegen müssen, wie etwas funktioniert. Sie muss es reflexartig abrufen können. Diese scheinbar so pedantische Trockenübung ist eigentlich die absolute Grundvoraussetzung dafür, dass auf See überhaupt noch geistige Kapazitäten übrig bleiben, um dann unvorhersehbare neue Probleme zu lösen.
Okay, das leuchtet mir absolut ein. Die Theorie muss also wirklich eisern sitzen, damit die Praxis unter Stress nicht im Chaos endet. Aber, und das ist jetzt der Punkt, diese ganze kognitive Vorbereitung, dieses durchgeplante mentale Modell, das stößt an seine völligen Grenzen, als die Crew einer Gefahr begegnet, die in absolut keinem Sicherheitshandbuch der Welt steht.
Oh ja.
Und das passiert ganz profan wieder an Land, bei der Mittagspause.
Jetzt betreten wir das Terrain der unkalkulierbaren Faktoren.
Ja, absolut. Das Logbuch nennt diese Episode liebevoll die legendäre Fischbrötchenpause. Die Situation ist fast schon filmreif. Also die Crew hat die ersten An- und Ablegemanöver hinter sich. Die Anspannung fällt so ein bisschen ab.
Man entspannt sich.
Genau. Kaffee wird gekocht und 2 Trainees werden losgeschickt, um Fischbrötchen zu holen. Der Skipper, der ja, wie wir gerade gelernt haben, so viel Wert auf Planung legt, der hatte sich explizit auf ein kräutermatsches Brötchen gefreut.
Und bekommt natürlich was anderes.
Er bekommt nur einen normalen Matsches. Aber gut, er steht an Deck, beißt herzhaft rein, ist wahrscheinlich in Gedanken schon wieder beim nächsten Manöver und dann passiert es.
Der Angriff.
Ein plötzlicher Flügelschlag. Ein Schrei. Eine gewaltige Silbermöwe stürzt im perfekten Sturzflug herab und reißt dem Skipper das Marches-Filet mitsamt ein paar Zwiebelringen direkt aus der Hand.
Ein taktisch brillanter Überraschungsangriff aus der Luft sozusagen.
Absolut. Und jetzt kommt Frank ins Spiel. Frank fackelt da nicht eine Sekunde. Er schnappt sich voller Wut das erstbeste Objekt, das in seiner Reichweite ist, und zwar eine Milchtüte. Er schleudert die dem flüchtenden Vogel hinterher und tatsächlich.
Wahnsinn.
Ja. Im Logbuch steht da einfach nur so ein trockenes Wumms. Die Möwe ist anscheinend so schockiert, dass sie schreiend ihre Beute fallen lässt und das angebissene Filet klatscht direkt zurück auf das Boot.
Und der Skipper?
Der nimmt das Ganze laut den Aufzeichnungen völlig bleich und teilnahmslos hin.
Also die Dynamik in diesem Moment, die muss einfach herrlich gewesen sein. Da hast du diese geballte nautische Kompetenz, den gut vorbereiteten Skipper, und der wird komplett ausgetrickst von einem einfachen Küstenvogel.
Aber weißt du, das Logbuch belässt es ja gar nicht bei dieser Slapstick-Einlage. Der Autor nimmt diesen Vorfall als Anlass, einen völlig absurden Faktencheck zur Möwenabwehr an der Ostsee einzubauen.
Ah ja, das war großartig.
Er listet da ernsthaft auf, dass Silbermöwenmännchen bis zu 65 cm lang werden können. Und dann beschreibt er ein regelrechtes Wettrüsten der Küstenstädte.
Ein Wettrüsten gegen Möwen?
Genau. Also angeblich soll Kühlungsborn seit 2022 so spezielle Lautsprecher einsetzen. In Sonderburg in Dänemark dürfen die Vögel angeblich sogar abgeschossen werden. Warnemünde bietet den Touristen eine eigene Fischbrötchenversicherung an.
Ja.
Und der absolute Höhepunkt von diesem Lagerbericht. In Heiligenhafen werden zum sogenannten Weltfischbrötchentag neuerdings Hightech-Drohnen zur Möwenabwehr eingesetzt.
Das ist so eine wunderbare Eskalation der Ereignisse. Vom geklauten Brötchen direkt zum Drohnenkrieg.
Ja, aber, und hier wird's wirklich interessant, hier kommt ein massiver Twist, der mich total ins Grübeln gebracht hat. Viele Seiten später, in diesem Logbuch, gesteht der Skipper, also der Autor, quasi ein, dass diese Geschichte mit den Abwehrdrohnen in Heiligenhafen glatt gelogen war.
Einfach erfunden.
Ja. Er schreibt da ganz ungeniert, dass er gelegentlich Erlebnisse aufschreibt, die so gar nicht stattgefunden haben. Pure Seemannsgarn eben. Und da muss ich dich jetzt mal fragen. Wenn ich mir das aus der Perspektive von Teamdynamik ansehe, darf eine Führungskraft in so einem offiziellen Logbuch einfach lügen? Untergräbt das nicht völlig die Position des Skippers? Ich meine, verliert man da nicht die Glaubwürdigkeit?
Wenn wir das große Ganze betrachten, ist das eine fantastische Beobachtung von dir. Weil auf den ersten Blick wirkt das natürlich total widersprüchlich. In der professionellen Schifffahrt ist ein Logbuch ja eigentlich ein juristisches Dokument.
Eben.
Da hat Fantasie normalerweise überhaupt nichts verloren. Aber, und das ist das Entscheidende, wir müssen den Kontext betrachten. Wir sind hier in einem Training. Es geht hier primär um den Aufbau eines Teams. Und was wir hier in Wirklichkeit sehen, ist der extrem clevere Einsatz von Mythenbildung.
Mythenbildung.
Ja. Er nutzt dieses klassische Seemannsgarn nicht etwa, um sein Team zu manipulieren oder zu betrügen, sondern um die Kohäsion, also den Zusammenhalt der Gruppe, zu schmieden.
Also funktioniert diese ausgedachte Drohnengeschichte quasi als so eine Art sozialer Kleber für die Crew?
Ganz genau. Mythenbildung ist ein zutiefst evolutionäres Werkzeug von Gruppen. Schau dir mal die Konstruktion von dieser Geschichte an. Er webt echte Fakten, also die Lautsprecher, dieses dänische Gesetz und diese kuriose Versicherung, die es ja wirklich gibt.
Ja, verrückt genug.
Genau, die webt er mit einer völlig übertriebenen Fiktion zusammen. Und das kreiert sofort einen Insiderwitz.
Ah, okay.
Wenn diese Crew später abends im Hafen zusammensitzt und über den fliegenden Milchtütenwurf von Frank und über diese fiktiven Abwehrdrohnen lacht, dann formen die ein gemeinsames Narrativ. Es entsteht ein extrem starkes Wir-Gefühl.
Wir gegen den Rest der Welt.
Genau. Wir gegen die Naturgewalten und seien es in dem Fall eben nur hungrige Möwen. Und dieser Humor, diese kollektive Übertreibung, die baut psychologische Resilienz auf. Das Team lernt, Spannungen gemeinsam abzubauen.
Und diesen emotionalen Puffer, den brauchten die dann ja auch dringend.
Absolut. Der ist entscheidend, wenn man kurz darauf mit Dingen konfrontiert wird, die definitiv nicht mehr lustig sind.
Richtig. Und genau diese mühsam aufgebaute Resilienz wird dann auf eine extrem harte Probe gestellt. Denn jetzt verlässt die Crew endgültig die Komfortzone des Hafens. Wir sprechen über Tag 3, einen Turn nach Burg Stagen. Und hier ändert sich der Ton des Logbuchs wirklich dramatisch.
Ja, hier beginnt der eigentliche Belastungstest für das System.
Die Rahmenbedingungen werden nämlich unerbittlich. Die Temperatur stürzt ab, ein eiskalter Nordostwind zieht auf. Sie navigieren plötzlich bei Windböen von bis zu 8 Beaufort. Wer sich da draußen auskennt, weiß, das ist kein laues Lüftchen mehr, das ist ein ausgewachsener Sturm.
Das ist schon richtig heftig.
Das Wasser peitscht, das Boot wird extrem gefordert. Sie haben das Segel bereits massiv verkleinert, sie fahren im dritten Reff und das Boot schießt trotzdem noch mit 7,5 Knoten durch die Wellen. Und dann nähern sie sich einer absoluten Schlüsselstelle, der Fehmarnsundbrücke.
Nadelöhr, das selbst bei ruhigem Wetter Respekt einflößt.
Und zu allem Überfluss ist die Durchfahrtshöhe dort, gerade wegen eines Baugerüsts, auf knapp 19 Meter reduziert. Sie steuern also direkt darauf zu. Der Wind hämmert konstant mit über 20 Knoten in die Segel.
Mhm.
Sie haben sich an diesen enormen Druck gewöhnt. Doch exakt im Moment der Unterquerung passiert das Gegenteil von dem, was man eigentlich befürchtet. Im massiven Windschatten von dieser Brücke ist der Wind plötzlich einfach weg. Er wird vom Bauwerk blockiert.
Und das ist gefährlich.
Ja. Die Segel, die eben noch prall gefüllt waren, fallen schlagartig ein. Das Boot verliert seinen stabilisierenden Druck und das löst eine hochgefährliche sogenannte Patenthalse aus.
Für ein Team auf engem Raum ist das wirklich ein absolutes Albtraumszenario. Bei so einer unfreiwilligen Halse schlägt der gewaltige Baum, also für die Zuhörer, das ist die schwere Stange, die das Segel unten hält.
Genau, Segel.
Der schlägt dann unkontrolliert und mit der Wucht von einem Kleinwagen auf die andere Seite des Bootes. Wer in diesem Moment da im Weg steht, der kann lebensgefährlich verletzt werden.
Gott sei Dank meistern sie diese kritische Millisekunde. Das Boot fängt sich wieder und sie machen am Abend erschöpft in Burg Starken fest. Sie gehen im goldenen Anker essen. Aber anstatt sich nach diesem massiven Adrenalinrausch jetzt erschöpft in die Kojen fallen zu lassen, setzt der Skipper noch einen drauf.
Er fordert sie weiter.
Und wie? Ab 22 Uhr starten sie zu einer Nachtfahrt. Sie müssen 36 Seemeilen zurück nach Heiligenhafen. In völliger, pechschwarzer Dunkelheit.
Wahnsinn.
Es sind keine Umrisse der Küste, es gibt keine klare Sichtlinie mehr. Sie navigieren fast ausschließlich nach sogenannten Gleichtakt- und Sektorenfeuern. Das heißt, sie kreuzen unsichtbare Fahrwasser und orientieren sich nur an isolierten weißen, roten oder grünen Lichtblitzen irgendwo in der Ferne.
Mhm.
Und sie kommen erst um 20 Minuten nach Mitternacht an, bei extrem niedrigem Wasserstand von 60 Zentimetern. Also stell dir das mal in unserem Alltag vor. Du fährst nachts ohne eigene Scheinwerfer auf so einer kurvigen, vereisten Gebirgsstraße. Neben dir geht es steil den Abhang hinunter.
Ja.
Und das Einzige, woran du dich orientierst, sind winzige, verschiedenfarbige Ampellichter, die 10 Kilometer weit entfernt im Nebel fleckern.
Hm.
Das ist doch die absolute Definition von mentaler Erschöpfung.
Dein Bild von dieser dunklen Gebirgsstraße, das trifft den Kern dieser navigatorischen Meisterleistung ziemlich perfekt. Das Gehirn wird hier nämlich in zweierlei Hinsicht extrem gefordert. Einerseits hast du diese sensorische Deprivation, weil die Umgebung einfach pechschwarz ist.
Ja.
Und gleichzeitig brauchst du aber höchste Fokussierung auf kleine leuchtende Details. Aber das Brillante an dieser Nachtfahrt ist eigentlich nicht die Herausforderung selbst, sondern wie der Skipper das System aufbaut, um diese Herausforderung zu bewältigen.
Im Logbuch wird ja ein sehr rigider Rhythmus beschrieben. Also die haben das absolut nicht dem Zufall überlassen.
Ganz und gar nicht. Das Logbuch vermerkt, dass die Crew während dieser stundenlangen Fahrt durch die Nacht exakt alle 30 Minuten die Rollen wechselt. Einer steht am Ruder und steuert, ein zweiter sitzt unter Deck oder am Plotter und übernimmt die Navigation.
Und nach exakt einer halben Stunde wird dann gnadenlos getauscht.
Richtig. Und das macht der Skipper nicht, damit jeder mal ans Steuer darf und ein bisschen Spaß hat. Er etabliert hier eine mechanische Leitplanke gegen kognitive Ermüdung. Weißt du, in der Dunkelheit ständig über das Wasser zu starren und das Rhythmusmuster von diesen winzigen Lichtblitzen zu interpretieren, das strengt die Augen und den Verstand massiv an.
Klar.
Man bekommt einen Tunnelblick, die Konzentration reißt unweigerlich ab, man sieht irgendwann Dinge, die gar nicht da sind. Durch diesen eisernen 30-Minuten-Takt schützt das System das Individuum förmlich vor sich selbst.
Das heißt, der Prozess an sich zwingt das Team also dazu, die Schwächen der menschlichen Wahrnehmung auszugleichen.
Wo sind wir gerade? Welches Lichtmosaik suchen wir als nächstes?
Ah, das macht Sinn.
Das schafft ein extrem tiefes, strukturelles Vertrauen. Und wenn wir das jetzt mal mit dem Vorfall an der Brücke verknüpfen, dann offenbart sich eigentlich die wichtigste Lektion dieses ganzen Turns. Die beinahe katastrophale Patenthalse zeigt nämlich überdeutlich, die größte Gefahr, sei es jetzt auf See oder bei einem superkomplexen Projekt im Büro, die geht oft gar nicht von der konstanten Belastung aus.
Sondern?
An den Sturm, an diese 8 Beaufort, hatte sich das Gehirn der Crew ja bereits adaptiert. Die lebensgefährliche Situation entstand erst durch das plötzliche Wegfallen des Widerstands.
Stimmt. Der Windschatten.
Der abrupte Windschatten riss sie komplett aus ihrem mentalen Modell. Krisen eskalieren selten, wenn die Bedingungen ohnehin schon miserabel, aber berechenbar sind. Sie eskalieren dann, wenn sich Parameter radikal und völlig ohne Vorwarnung verändern.
Das ist wirklich ein enorm starker Gedanke. Der Sturm ist berechenbar, der plötzliche Windschatten ist der eigentliche Feind. Aber, und da müssen wir jetzt drauf schauen, diese extreme Fokussierung auf Sicherheit, dieses ständige Vorwegnehmen von Gefahren, das bildet am nächsten Tag einen extrem harten Kontrast zu dem, was dann passiert.
Oh ja, Tag 4.
Richtig. Nachdem sie also diese gefährliche Dunkelheit und die peitschende Ostsee überlebt haben, passiert das Peinlichste ausgerechnet am helllichten Tag. Bei minimaler Geschwindigkeit im absolut sicheren Hafen.
Das bringt uns zum wunderbaren Hafenkino.
Genau. Das Logbuch beschreibt den Morgen danach. Sie wollen Defender-Socken dessen. Also das sind diese textilen Schutzhüllen für die dicken Luftpolster, die an der Seite hängen und das Boot am Steg schützen sollen.
Mhm.
Beim Einholen merken sie plötzlich, ein Fender fehlt. Jemand ruft, Fender über Bord. Sie müssen diesen riesigen Plastikballon irgendwo verloren haben. Und anstatt jetzt einfach in den nächsten Laden zu gehen und einen neuen zu kaufen, etablieren sie ein Suchmuster, das wirklich an eine militärische Rettungsaktion erinnert.
Ja.
Sie berechnen ernsthaft die Windrichtung, sie koppeln das mit der Strömung, sie diskutieren mögliche Hindernisse unter Wasser.
Ein enormer, fast schon absurder Aufwand für ein passives Ausrüstungsteil, ja.
Sie fahren dann mit gezückten Bootshaken suchend durch das gesamte Hafenbecken. Und das Logbuch beschreibt das wirklich wunderbar selbstironisch. Für alle anderen Crews, die da bei bestem Wetter entspannt auf ihren Yachten Kaffee trinken, sind die das reinste Unterhaltungsprogramm.
Klar.
Es ist peinlich. Sie kurven da stundenlang rum, gucken angestrengt ins Wasser. Der Autor nennt es treffend Hafenkino vom Feinsten. Und erst ganz am Ende, an Steg 8, entdecken sie diesen Ausreißer.
Ein Triumph.
Ja, aber das ist noch nicht alles. Nachdem sie sich vor dem halben Hafen so richtig blamiert haben, machen sie keine Pause. Sie fangen direkt an, extrem komplexe, sogenannte Tricky-Manöver zu üben.
Mhm.
Sie navigieren rückwärts gegen den Wind um einen engen Pfahl. Sie dampfen in die Springleine ein, also für die Nichtsegler. Sie nutzen gezielt eine fixierte Leine und den Motorschub, um das Boot auf engstem Raum quasi um die eigene Achse zu drehen.
Ein sehr anspruchsvolles Manöver.
Hans-Jürgen absolviert eines dieser Manöver wohl derart elegant, dass er danach mit seinem Südwesterhut durch die Crew geht und ernsthaft 84 Cent an Trinkgeld kassiert, bevor der Skipper diese Bettelei dann lachend beendet.
Sehr sympathisch.
Ja, aber hier muss ich jetzt wirklich mal intervenieren. Der Skipper wird an Tag 2 noch beschrieben als jemand, bei dem, Zitat, gute Laune und eine fehlerfreundliche Kultur anders gehen.
Ja.
Er hat jede falsch belegte Leine haarklein analysiert. Er wirkte auf mich am Anfang wie so ein extrem pedantischer Mikromanager. Und hier lassen sie Ausrüstung ins Wasser fallen, kurven blind und peinlich durch den Hafen und machen sich vor versammelter Mannschaft zum Affen. Ist das nicht ein eklatanter Widerspruch in seiner Führung? Auf der einen Seite der unerbittliche Kontrolleur, auf der anderen Seite der Zirkusdirektor?
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Dieser scheinbare Widerspruch ist nämlich eigentlich der Schlüssel zu einer echten, hochfunktionalen Fehlerkultur. Weißt du, wenn wir Führung analysieren, werfen wir oft alles in einen Topf. Aber wir müssen extrem scharf trennen, wo und vor allem in welchem Kontext Fehler gemacht werden.
Also unterscheidet der Skipper ganz pragmatisch zwischen guten und schlechten Fehlern.
Exakt. Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen Schlampigkeit bei der Sicherheit und dem kalkulierten Fehlermachen beim Erlernen von Grenzerfahrungen. Bei den Basissicherheitsdingen, also wenn eine Achterleine das tonnenschwere Boot stoppen muss oder eben beim Standardanlegen, da gibt es für diesen Skipper null Toleranz.
Da sind wir wieder bei der Bilgenpumpe vom Anfang, die blind funktionieren muss.
Genau, das sind Standard Operating Procedures. Wenn man da schlammt, bringt man sofort Menschen und Material in Gefahr. Da muss ein Leader kompromisslos sein.
Okay, das verstehe ich.
Aber in diesem Hafenkino-Moment ändert sich der Kontext ja radikal. Es geht jetzt nicht mehr um standardisierte Sicherheit, sondern um das bewusste Ausloten der physikalischen Grenzen. Sie steuern das Boot stellenweise nur mit dem Fuß an der Pinne. Sie zwängen sich absichtlich in viel zu enge Boxen. Sie spielen mit dem Drehmoment des Motors gegen die Springleine.
Sie fordern es quasi heraus.
Der Skipper lenkt die Crew ganz gezielt in Situationen, die am Rande ihrer aktuellen Fähigkeiten oder sogar leicht darüber liegen. Er zwingt sie, die Massenträgheit der Yacht wirklich physisch zu spüren. Und in dieser Zone des bewussten Trainings müssen Fehler passieren. Wenn da alles glatt läuft, war die Übung einfach zu leicht. Und der Lerneffekt ist null.
Verstehe. Das Hafenkino ist also gar nicht das Resultat von schlechter Führung, sondern es ist das fest einkalkulierte Nebenprodukt von exzellentem Training.
Richtig. Der Skipper erträgt es ganz bewusst, dass seine Crew und ja auch er selbst als verantwortlicher Kapitän vor den Blicken des gesamten Hafens unprofessionell und vielleicht sogar ein bisschen lächerlich wirkt. Er weiß, dass dieses öffentliche Scheitern, dieses mutige Herantasten an die Grenze des Machbaren der einzige Weg ist, um echte Meisterschaft zu erlangen.
Wahnsinn.
Das ist die perfekte Definition von angewandter Fehlerkultur. Harte, unerbittliche Grenzen bei der Sicherheit, aber absolute Freiheit und Fehlertoleranz beim Erweitern der eigenen Kompetenzen.
Wer besser werden will, muss also sein Ego am Steg abgeben und bereit sein, sich beim Hafenkino auch mal lächerlich zu machen. Das ist wirklich eine wahnsinnig starke Perspektive.
Ja, finde ich auch.
Lass uns das alles für dich, der du uns gerade zuhörst, nochmal kurz zusammenfassen. Was bedeutet das alles für dich? Also was nehmen wir aus diesem Logbuch mit? Erstens, wahre Vorbereitung beginnt immer im Trockenen. Baue die mentalen Modelle deines Teams auf, solange der Puls niedrig ist. Sonst blockiert das Gehirn im Ernstfall. Stichwort kognitive Überlastung.
Genau.
Zweitens, unterschätze niemals die strategische Macht von Humor und Seemannsgarn. Gemeinsame Mythen bauen exakt die emotionale Resilienz auf, die euch später als Team durch unberechenbare Krisen trägt. Drittens. Ein gutes System schützt den Menschen vor seiner eigenen Erschöpfung. Systematische Rotation, wie bei dieser Nachtfahrt, erzwingt rettende Kommunikation. Und viertens. Die Gefahr kommt oft nicht vom konstanten Sturm, sondern vom plötzlichen Wegfall des Widerstands, also vom Windschatten.
Das ist eine sehr dichte Zusammenfassung der Ereignisse auf dem Wasser. Aber wenn wir schon dabei sind, Gelerntes auf unsere eigene Arbeits- und Lebenswelt zu übertragen, da möchte ich dir, dem Zuhörer, noch einen völlig neuen, abschließenden Gedanken mit auf den Weg geben. Ein Detail dieses Logbuchs, das wir bisher nämlich völlig verschwiegen haben.
Ein Detail, das, wenn man es genau nimmt, eigentlich gar nicht an Bord war.
Richtig. Wir haben hier viel über Ralf, Markus, Frank und Hans-Jürgen gesprochen. Aber im gesamten Logbuch taucht immer und immer wieder ein weiterer Name auf. Jonas.
Stimmt.
Jonas ist das Crewmitglied, das extrem kurzfristig krankheitsbedingt absagen musste. Er konnte also physisch gar nicht an Bord der Calami Star sein. Und doch ist er erstaunlich präsent.
Na, er ist ständig irgendwie da.
Er erhält Sprachnachrichten von der Crew aus diesen lauten Restaurants. Er liest nachts vom heimischen Bett aus das digitale Logbuch mit. Er fiebert bei der gefährlichen Nachtfahrt aus der Ferne mit und schickt ermutigende Nachrichten.
Er fungiert quasi als das Geistermitglied dieser Crew.
Und genau das ist der provokante Gedanke für dich zum Reflektieren. Wie beeinflusst eigentlich das Geistermitglied in deinem eigenen Team das Verhalten der Anwesenden?
Mhm.
Denk einmal an die Person, die fehlt. Jemand, der das Unternehmen vielleicht kürzlich verlassen hat. Jemand in Elternzeit oder jemand, der krankheitsbedingt nicht an einem extrem wichtigen Projekt teilnehmen konnte. Oft denken wir ja nur an die Lücke, die diese Person hinterlässt.
Ja, den Mangel.
Aber erzeugt diese Lücke, dieses Nicht-Dabei-Sein, vielleicht genau die Dankbarkeit, den Fokus und den Drang, Erlebnisse intensiver zu teilen? Zwingt uns die Abwesenheit eines geschätzten Kollegen vielleicht erst recht dazu, enger zusammenzurücken, um quasi für ihn mitzuperformen? Jonas hat keinen einzigen Knoten auf diesem Boot gebunden. Aber das Logbuch zeigt ganz klar, ohne dieses Geistermitglied im Hintergrund wäre die Dynamik dieser Gruppe eine völlig andere gewesen.
Ein faszinierender Gedanke zum Abschluss. Die Präsenz durch absolute Abwesenheit. Am Ende zeigt uns diese detaillierte Betrachtung dieses Logbuchs eigentlich genau das. Egal wie perfekt du den Plan am Flipchart im trockenen Restaurant vorzeichnest, die Wahrheit, die echte Bewährungsprobe für dich und dein Team, die wartet immer dort draußen, wo der Wind die Kontrolle übernimmt. Danke dir für diese tiefen Einblicke und danke dir fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal.